herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo liebe Zuhörer, wunderschön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Mein Name ist Hardy Hessdörfer und vielleicht habt ihr es inzwischen mitbekommen, dass ich neben dem Nerdwelten-Podcast ja auch für das Return-Magazin schreibe. Und für die Ausgabe 52 haben mein Kollege der Daniel Cloutier und ich ja eine kleine Durchgeblättert-Episode gemacht, die dann zum einen für unsere Nerdwelten-Unterstützer online gegangen ist und ein kleines bisschen später dann auch auf der Homepage der Return. Ja, und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, immer das neue Heft ein bisschen vorzustellen. Deswegen wollen wir das nach Möglichkeit beibehalten. Für heute hat mein Kollege, der Daniel Cloutier, allerdings keine Zeit gehabt, mit mir gemeinsam eine Aufnahme zu machen. Aber weil wir bei der Return ja ganz viele engagierte Mitarbeiter und Kollegen haben, bietet sich da natürlich auch die Gelegenheit, dass wir da mal einfach jemanden einladen. Und das bringt jetzt auch die Gelegenheit, dass ich einen sehr geschätzten Kollegen und Freund, möchte ich sagen, wieder mal an Bord hole, der auch schon mal bei den Nerdwelten zu Gast war. Ich begrüße den Daniel Zandt. Daniel, grüß dich.
Ja, grüß dich. Habe der an die Community.
Das Großartige, Daniel, ist ja, ich muss mir gar keinen anderen Namen merken. Ich kann einfach weiterhin Daniel sagen. Das ist fantastisch.
Ja, aber die Frage ist, ob das Niveau auch gehalten wird, das der andere Daniel vorgibt.
Also Daniel und Niveau, das sind ja zwei Begriffe, die sich eigentlich, ich möchte den Satz nicht zu Ende sprechen.
Ja, du, es gibt aber Daniels, die da mithören, die vielleicht doch ein bisschen Niveau haben. Also von daher.
Abseits dieses, ja, gibt es bestimmt etliche. Daniel, du warst ja jetzt schon zweimal bei uns bei den Nerdwelten zu Gast. Einmal in einer Interviewfolge, da hast du ein bisschen was über dich, über die Return erzählt. Dann haben wir einmal sogar schon eine durchgeblätterte Episode gemeinsam gemacht. Wir haben nämlich für den Raptor Verlag an dem Sega Sonderheft geschrieben.
Richtig, ja.
Das haben wir dann mit dem Chris Blair besprochen und jetzt sind wir heute also bei der Ausgabe 53 der Return wieder einmal zusammen vor dem Mikrofon. Daniel, möchtest du uns vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, wie lang bist du bei der Return? Was machst du bei der Return? Was treibt dich zur Return?
Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Also seit Sommer 2016 bin ich als Gastredakteursbetreuer bei der Return angestellt, möchte ich jetzt einmal sagen. Das heißt, ich unterstütze die Redaktion und hierbei, dass unsere Gastredakteure auch wirklich wunderbare Texte abliefern. Das heißt, ich kommuniziere mit denen, ich gebe denen bekannt, was das Magazin für Wünsche an sie hat, beziehungsweise wenn ein Redakteur irgendein Leibthema hat, über das er gerne schreiben möchte, dann bringe ich das auch unserer Stammredaktion nahe. Ja, da bin ich dazwischen und gibt auch noch so ein paar andere kleine organisatorische Sachen, um die ich mich im Hintergrund kümmere. Ja, ich denke, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich mache das jetzt seit, wow, mittlerweile 7 Jahre mit wirklich Spaß und Freude und freue mich immer wieder, dass ich da immer wieder neue Leute kennenlerne. Unter anderem habe ich ja auch dich so in den Inner Circle des Return Magazins eingebunden und ich möchte nicht sagen, dass ich es bereue, aber ich freue mich trotz alledem.
Ja, schön, aber es ist, wenn du sagst 7 Jahre, wenn ich jetzt 7 Jahre gefühlt zurückdenke, dann denke ich 7 Jahre Vergangenheit, das ist ja 1997, aber nein, es ist leider nicht, das ist schon ein bisschen länger.
Aber du, so ungefähr geht es mir tatsächlich auch und ich denke den meisten anderen da draußen, wenn man so denkt, vor 20 Jahren hat man gefühlsmäßig dann doch eher die 80er als die 90er und Kopf, beziehungsweise 20 ja, Jahre. Und siehst du, da habe ich mich gerade wieder ertappt, das war ja 2003. Ja.
Ja.
Oh, verdammt, wir werden alt.
Und 20 Jahre, können wir jetzt den Bogen vielleicht auch wieder spannen zur Return. 20 Jahre ist ja so grob der Rahmen, den wir uns gesetzt haben, den die Spiele alt sein sollen, die wir in der Return behandeln. Jetzt haben wir hier die Ausgabe 53. Das ist jetzt die erste, die wirklich nur online verfügbar ist auf der Homepage der Return, die nicht mehr im Handel ausliegt. Und lass uns doch gleich mal kurz über das Cover drüber gehen. der 53. Wir haben natürlich das große Cover-Thema Street Fighter. Wir haben Ryu vorne drauf auf der Stage von, welcher Level ist das? Daniel, kennst du bestimmt?
Kenn durchs, namentlich kann ich es nicht erwähnen. Keine Ahnung.
Das ist natürlich die Chun-Li-Stage. Daniel, das
ist... Natürlich, oder? Das habe ich doch gerade gesagt, oder?
Ja, gleich notiert es hier gleich mal. Ein Minus schon mal, okay. Wir haben neben Street Fighter Test Drive. Das ist ein Artikel von dir, wenn ich jetzt richtig...
Ja, den einzigen Artikel, den ich in dieser Ausgabe gebracht habe, ja.
Dann haben wir Ersatz für den SID-Chip, für den C64. Wir haben einen ganz wunderbaren Artikel über 40 Jahre Mule. Und ein Durchgesäppt über Katzenspiele. Da bin ich gespannt. Ja. Zum Cover können wir vielleicht noch sagen, die letzten beiden Ausgaben, also für die 51 und für die 52, bei denen Duke Nukem und Fallout vorne drauf waren, da stand das Coverthema ja ziemlich gleich fest. Ich kann mich erinnern, hier bei dieser 53 war das ein bisschen schwierig am Anfang. Und das ist auch der Grund, warum der Street Fighter-Artikel hier überhaupt zustande gekommen ist, weil wir dann eines Tages in der Redaktionskonferenz zusammensaßen und uns gedacht haben, was packen wir denn aufs Cover? Und sind so die Themen ein bisschen durchgegangen und sind uns nicht so wirklich einig geworden.
Das stimmt, ja.
Und dann bin ich zu Hause danach auch noch mal ein bisschen in mich gegangen und habe mir überlegt, ja, könnte ich mir vielleicht noch was aus dem Ärmel schütteln? Da habe ich gedacht, na klar, wir haben bei den Nerdwelten ja vor einer Weile auch mal eine Episode über Street Fighter gemacht. Und wenn ich natürlich bei den Nerdwelten über ein Thema gesprochen habe, dann habe ich die ganze Recherche ja eh noch hier rumfliegen. Und ich finde es für mich eigentlich auch immer ganz entspannend, wenn ich da auf fundierte Grundlagen schon mal zurückgreifen kann, wenn ich einen Artikel schreibe, weil dann im Endeffekt die komplette Recherche ja schon erledigt ist. Und für mich ist es auch immer eine ganz schöne Möglichkeit, einen Stoff, ein Thema, den ich in Podcastform vielleicht schon mal verarbeitet habe, auch noch mal so zu Papier zu bringen, dass man ihn auch noch optisch aufarbeiten kann. Ich meine, gut, das Optische mache ich natürlich nicht, das macht das Layout. In dem Fall war es, glaube ich, wieder der Thorsten Krämer, der das ganz toll wieder gemacht hat.
Das glaube ich auch.
Aber ich finde, für mich, mir macht es einfach Spaß, das auch noch mal zu lesen, das im Bild noch mal zu sehen. Weil, wie gesagt, der Text ist das eine, aber die Aufarbeitung ist eine ganz andere, finde ich. Also mir macht das wirklich Freude, da allein noch mal durchzublättern.
Ja, und das macht durchaus auch Sinn, dass du deine Recherchearbeiten, die du doch viel Zeit investierst, vielleicht auch eben sinnvoll zweitverwerten kannst und eben auch einer breiteren Zielgruppe dadurch zugänglich machen kannst. Also das war ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich vermehrt damals vor, ich will jetzt mal sagen, 2 Jahren an dich herangetreten bin, weil ich mir dachte, es ist doch schade. Ich meine, Nerdwelten-Podcast hat ja seine Hörer, aber dass eben auch eben außerhalb des Nerdwelten-Podcasts eben dieses Material verwendet werden kann, also nicht verwendet wird und entsprechend dann eben beim Return-Magazin unterkommen kann. So, ich hoffe, ich habe meine Satzkonstellation auch richtig rübergebracht, aber ich glaube, unsere Hörer wissen, was ich meine.
Man versteht dich, Daniel. Aber man darf das ja auch nicht unterschätzen, weil wenn man die Berge an Dateien sieht, die ich für so eine Podcast-Episode habe, das ist schon eine Herausforderung, das wirklich einzudampfen, weil ich muss schon überlegen, oh Gott, was lasse ich denn weg? Das ist eigentlich immer das Schwierigere. Aber das ist auch ein bisschen schön, wenn man wirklich rauspickt, okay, was nehme ich mir denn wirklich jetzt her? Und was schafft es dann letztendlich in den Artikel? Ich glaube, das können wir dann vielleicht noch mal ein bisschen hervorheben, wenn wir dann zu Street Fighter auch wirklich kommen. Mhm. Lass uns jetzt doch einfach mal ein bisschen ins Heft hineinblättern. Wir fangen wieder an mit den News, mit den Neuigkeiten aus der Retro-Szene. Das habe ich bei der letzten Aufnahme, glaube ich, schon gesagt. Ich finde es ja trotzdem auch immer schön, hier wirklich durch Neuigkeiten durchzublättern. Wobei es natürlich, wenn ich Neuigkeiten haben will, dann gucke ich es ins Netz. Und die Sachen, die jetzt neu sind, die sind in, keine Ahnung, einem halben Tag vielleicht schon wieder veraltet. Trotzdem hat es natürlich, wenn du hier Neuigkeiten aus dem Retro-Bereich hast, die haben eine Daseinsberechtigung in Printform, finde ich.
Richtig, für so Leute wie ich, die doch etwas altmodisch sind. Also ich habe daran sehr viel Spaß, vor allem, ich gebe es ja zu, ich lese es ja nicht auf Tag 1, wo ich das hier bei mir liegen habe. Es kann tatsächlich passieren, dass ich es 2 Monate später lese und tatsächlich wieder erinnere, dass ich vor Monaten was in der Retro-Szene mal so beiläufig gelesen habe an einer Neuigkeit und hier wieder erinnert werde und tatsächlich, keine Ahnung, dann stehen so Sachen drin wie, man kann da irgendwo was vorbestellen oder es ist ein Mini-Download zu irgendwas erschienen. Dann schaue ich mir das auch tatsächlich nochmal intensiver an, was ich eben so rein nur online nie getan hätte.
Und es ist auch wieder ein Highlight für mich mit dabei. Das ist das Atari Jaguar Buch Clipped Claws von Boris Kretzinger, das ja als kostenfreies E-Book erschienen ist, wo er den Atari Jaguar beleuchtet. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich habe das hier tatsächlich geladen. Und hier liegt das File auch immer noch jetzt hier. Wenn ich meine Fenster hier ein bisschen klein mache, dann habe ich sie immer noch prominent liegen. Ich muss das endlich mal lesen. Ich habe mich da echt gefreut, weil ich die Sachen von Boris, hat ja auch beim C64 schon ganz viel geschrieben oder natürlich die Return ja auch damals mitgegründet. Richtig, ja. Ich lese seine Sachen gerne. Und Atari Jaguar ist eh ein Thema, das mich persönlich interessiert, weil das ein System ist, mit dem ich selber nicht viele Erfahrungen habe. Und dann natürlich von jemandem, ich meine, der Boris, ich habe mit dem ja auch schon aufgenommen und habe dann Videochat mit ihm gehabt und er hat mir seine Jaguar-Spielesammlung gezeigt. Der kennt sich schon aus, kann man sagen.
Taugt das Layout etwas? Ich gestehe ja, dass ich das jetzt nicht auf meiner Festplatte habe.
Ich habe es auf meiner Festplatte liegen, habe ich gesagt. Ich habe bisher noch nicht viel reingeguckt.
Ich dachte, du hast mal so die Optik angesehen oder so.
Es liegt immer noch so da, wie der Download es, wie er platziert hat.
Okay, wunderbar, da liegt es ja gut.
Da liegt es sehr gut. Dann haben wir Illuminated, ein neues Puzzlespiel für den Game Boy. Habe ich auch schon gespielt, nettes kleines Puzzlespiel, kann man gut machen. Und die Spieleveröffentlichungen. Der Martin Nagel hat einen Artikel geschrieben über ein neues Mega Drive-Spiel namens Life on Mars.
Richtig, ja.
Das spannend aussieht. Ein bisschen so wie eine Mischung aus Turricane und Metroid.
Richtig.
Ich glaube, das sind auch beide Spiele. Hast du es mal gespielt?
Nein, gespielt habe ich es nicht. Ich habe den Artikel aber verschlungen und kann mich so weit erinnern, dass er eben so Schlagworte wie Metroidvania und Turrican erwähnt haben sollte. Also es dürfte scheinbar ein Metroidvania sein, das so in Richtung Run and Gun verstärkt geht. Ich wollte mir das dann mal auch, keine Ahnung, auf YouTube-Videos ansehen, ob ich mir das mal selbst irgendwie gönnen sollte, aber gemacht habe ich es noch nicht, aber jetzt Martin Nagel schreibt ja eigentlich immer wunderbar. Also ich sage jetzt mal an unsere potenziellen Leser, lest euch das auf jeden Fall mal durch. Und das, was auch wichtig ist, ist tatsächlich, es ist ja ein Run-and-Gun, Metroidvania Mix irgendwie, der auch tatsächlich technisch sehr sauber laufen soll. Das heißt, ja. Kein Ruckeln und super tolles Scrolling und so weiter, also ich denke, das Ding taugt auch tatsächlich was.
Ja, es sieht auch spannend aus. Ich finde es ja auch immer toll, dass die Dinger jetzt nicht nur als ROM erscheinen, sondern wirklich auch aufwendig produziert mit Cartridge und mit Box. Und physische Versionen gibt es ja sogar mit japanischer, amerikanischer oder europäischer Cover-Variante. Das ist halt auch richtig cool. Also da steht dann auf der Seite entweder Genesis bei der US-Version oder Mega Drive natürlich. Oder ich kriege eben diese Oldschool-Variante, wo noch dieses, wie sage ich denn dazu, dieser schwarze Hintergrund mit den blauen Vierecken war. Kann sich da jeder was vorstellen, wer früher einen Mega Drive hatte, so eine Anfangszeit, Anfang der 90er, die alten Cover, die noch nicht so hip und cool waren, die eher noch kleines bisschen ans Master-System erinnert haben?
Ich denke ganz bestimmt, dass unsere Leser wissen, was du meinst. Aber ich denke mal, das ist wirklich ein schöner Fanservice und sollte man auch tatsächlich den Entwicklern gegenüber, ich sag mal, man sollte sich dafür belohnen, ja. Also ich denke mal, es gibt viele Argumente, warum man sich dieses Ding zulegen kann und das ist ja doch das Tüpfelchen auf dem i, würde ich jetzt mal behaupten.
Auf der nächsten Seite haben wir Muddy Racers für den C64. Das ist so ein arcadiges Ein-Bildschirm-Rennspiel. Wie beschreibt man denn sowas? Also für alle die früher Super Offroad vielleicht gespielt haben, das trifft es, glaube ich, am allerbesten, ist hier auch gleich erwähnt. Richtig. Im Text vom Andreas Zahl. Ah, super. Offroad fand ich Weltklasse. Ich meine, das ist auch kein Spiel, das ich lang immer spielen konnte, also längere Zeit am Stück. Aber zwischendurch habe ich das immer sehr gern gespielt, auch diese Art von Spielen.
Ja, na, ich gestehe, dass ich super Offroad eher auch weniger gespielt habe, eben weil ich wohl nicht lang genug bei der Sache bleiben konnte. Beim Muddy Racers klingt interessant, dass hier die Multiplayer-Komponente im Vordergrund steht. Mhm. Das heißt, das ist mir auch so ein Party-Spaß. Also für kurzweilige und kurze Runden ist das sicher ganz, ganz brauchbar.
Das ist ja wirklich eins der Spiele, die auf dem C64 auch mit bis zu 4 Spielern gespielt werden können.
Richtig.
So man natürlich diesen Multiplayer-Adapter hatte. Ich meine, sowas hatten wir früher nicht, gell? Da hast du C64-Spiele zu zweit gespielt. Aber heutzutage besteht auch die Möglichkeit, natürlich, wenn man auf so tollen Conventions ist oder auf Retro-Partys, der Ben von den Nerdwelten, der fliegt ja durch die Bundesrepublik von einer Retro-Festivität zur anderen. Richtig. Und schickt mir dann immer Bilder. Und ja, da werden auch solche Spiele gespielt. Und das ist auch irgendwie cool, dass da wirklich sowas möglich ist überhaupt. Ich meine, da hast du gedacht, okay, wäre jetzt schon cool, wenn ich mal, keine Ahnung, Microprose Soccer zu viert spielen könnte, aber war halt nicht. Aber heute gibt es wirklich Spiele, bei denen es möglich ist.
Ja, vor allem, es ist auch einfach, quasi so diese 4-Spieler-Adapter übers Internet zu beziehen. Aber Protovision zum Beispiel bietet ja auch eben einen 4-Spieler-Adapter an, den wir hier im Artikel beiläufig erwähnen.
Wir blättern mal ein, zwei Seiten weiter und dann hat der Andreas Zahl gleich einen richtigen Klopper-Artikel drin. 8 Seiten über ein Amiga-Spiel namens Aquabiss. Mhm. Nettes Wortspiel, aber auch ein super spannendes, so subnautisches U-Boot-Spiel. Hat ein bisschen so diesen Captain Nemo-Look vielleicht mit drin. So ein Handels-Erforschungs-Dingens mit ein bisschen Action-Einlagen mit drinnen. Mega spannend. Vor allem ja ein Amiga-Spiel mit Netzwerkfähigkeit.
Mhm, und vor allem diese Netzwerkfähigkeit macht ja durchaus auch Sinn. Man hat ja, was ich so gelesen habe, Online-Ranglisten. Man kann sich immer wieder Patches herunterladen, weil ja die Entwickler immer wieder nachpatchen. Wobei da der Online-Zwang nicht unbedingt erforderlich ist. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, kann man da nicht auch ein bisschen interagieren mit Mitspielern? Ich glaube,
also es soll auf jeden Fall einen Online-Chat geben, ja.
Ah, stimmt, der Online-Chat war das, ja. Ah ja, und genau, ich glaube, da kannst du auch in irgendein Forum dann gleichzeitig einsteigen, wo die anderen Spieler Tipps geben, weil es scheinbar nicht so einfach ist, monetär so flüssig zu sein, dass man das in einem in einer Wurst durchspielen kann. Ich glaube, der Andreas hat irgendwas geschrieben von 10 Stunden Geduld aufbringen, bis man da irgendwie ein U-Boot plus irgendwelche Zubehörteile kaufen kann, mit denen man dann tatsächlich in der Story weiter vorankommt. Also es dürfte schon ein schwerer Handelsbrocken sein, den wir hier vor uns haben.
Ist auf jeden Fall optisch auch ein sehr interessantes Spiel. Also es hat so ein bisschen natürlich die Tabellen, die man ausspielen, wie Elite meinetwegen oder 1869 oder Patrizia oder was auch immer man da als Beispiel bringen möchte, kennt. Dann hast du aber auch so ein bisschen Comic-Optik mit drinnen. Sehr ansprechend. Also es sieht wirklich sehr interessant aus.
Ja, das ist ein schöner Mix, der mich tatsächlich auch optisch anspricht, aber ich glaube, für mich persönlich ist das Spiel ein bisschen zu schwerfällig, auch wenn da Andreas da irgendwo auch so ein bisschen einen Verweis an Ports of Call gemacht hat, den ich gern gespielt habe, aber ich sag mal so, Ports of Call war jetzt nicht unbedingt das Schwergewicht schlechthin in dem Genre.
Schwergewicht vielleicht nicht, aber es ist eins der Spiele, da, wo sich bestimmt viele Menschen dran erinnern.
Ja, also ja, nicht umsonst erwähne ich es auch. Also ich habe das auch in bester Erinnerung. Aber wie schon gesagt, ich denke mal, dass das Aquabiss da ein bisschen in eine härtere Kerbe einschlägt und wohl eher für die Genre-Liebhaber ist.
Gut, aber jetzt vom Amiga-Handels-Klopper springen wir mal weiter auf ein leichtherziges Super Nintendo Arcade Partyspiel. Supercooked.
Ja, wir hatten den Artikel verbrochen.
Wer das wieder war. Nee, ich kann mich daran erinnern, in der Redaktionssitzung hat der Frank irgendwann gesagt, das war Ist ein Weilchen her auf jeden Fall. Hat der Frank gesagt, wir haben in der 50 hatten wir ein Special über das Super Nintendo und auf dieses Special hin haben sich die Macher von Supercooked beim Frank gemeldet und gesagt, hey, wir haben da auch ein nettes Spiel, schaut euch das doch mal an, vielleicht ist das was für euch. Und dann hat der Frank gesagt, hey, interessiert das einen von euch? Und ich gesagt, naja, ich habe den Super Nintendo Artikel geschrieben, dann schaue ich mir dieses Super Nintendo Spiel dann auch an. Und Supercooked ist so eine Art Verrätername vielleicht wie Overcooked, also so ein Koch-Party-Spiel für bis zu 4 Spieler, in dem man lustige kleine Hühnchen spielt, sehr leichtherzig, sehr zugänglich und trotzdem fordernd. Und da habe ich auch ein bisschen einen augenzwinkernden Text zugeschrieben und ich möchte jetzt einmal die Einleitung vielleicht kurz vorlesen. Goldige Gockel kennt man sonst ja eher aus der Bratröhre. Doch im neuen Super Nintendo Multiplayer-Spaß Supercooked schwingen die Küken selbst die Kochlöffel. Kundige Leser bemerken umgehend die Nähe zum Koop-Wuselhit Overcooked und in genau dessen Kochschürze, pardon, Fußstapfen, tritt dieses neue SNES-Spiel in seiner 16-Bit-Küche. Ob das Ergebnis schmeckt, verrät unser Review. Und in diesem Stil geht es dann ein bisschen weiter. Also ich habe diese Kochschiene in dem Artikel ein bisschen durchgezogen und habe da echt eine Menge Spaß mit gehabt. Das ist so in der letzten Zeit, ist ein Zweiseiter, also ne, ist ein kleiner Artikel für ein kleines, nettes Spiel, aber das hat mir viel Freude gemacht, das Spielen wie das Schreiben.
Ja, das liest man auch, dass es Spaß gemacht hat. Ich selber gestehe, also ich bin mit Overcooked zum Beispiel nie wirklich warm geworden. Mhm. Falls ich das jetzt nicht verwechsle, mir war es irgendwie zu hektisch.
Ist es.
Ja, ist es. Also mir hat da auf lange Sicht anders mehr Spaß gemacht, also so nebenbei mal sage ich in Ordnung, aber ja, die ein oder zweimal, wo ich das tatsächlich dann mal in irgendeiner Demo oder am Handy, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war, angezockt habe, ja, gesehen, gespielt, kurz gelächelt und wieder beiseite gelegt.
Ja, also das habe ich im Artikel auch ein bisschen mit drin. An die ganz großen Multiplayer-Klassiker kommt's nicht ran. Aber das will es im Endeffekt auch gar nicht. Das ist kein Spiel, das dir entgegentritt und sagt, hey, ich mache genauso viel und genauso lange Spaß wie Super Bomberman oder wie Micro Machines oder you name it. Aber für das, was es sein will, ist es sehr kompetent und sehr sympathisch umgesetzt.
Ja, es sieht auch von der Optik so aus. Also sehr ansprechend und also nur von der Optik alleine will ich es tatsächlich auch spielen. Also das hat auch irgendwie so leichte SNES-Vibes, finde ich persönlich, ja.
Genau, das stimmt. Das bindet sich da schön ein. Der Thorsten Krämer hat auf der nächsten Seite über The Shapeshifter 2 ein Spielbuchabenteuer, könnte man vielleicht sagen, für den Gameboy geschrieben. Und die große Besonderheit ist ja, The Shapeshifter 2 ist auf 2 Gameboy-Modulen erschienen. Jetzt fragt man sich, was soll das denn? Ich meine, gut, dass heute Spiele auf mehreren Discs, auf Disketten, also auf Disketten genau heutzutage, auf CDs, DVDs, was auch immer ausgeliefert werden, das kennt man ja. Aber auf Gameboy-Modulen, das kennt man eher nicht. Und hier ist es dann halt so, dass das so funktioniert, dass du im Spiel, wie in einem Spielbuch eben auch, Entscheidungen triffst und sagst, ich keine Ahnung, ich möchte jetzt aus der Küche ins Wohnzimmer gehen und mit der Oma reden. Oder du sagst, nee, ich gehe jetzt in die Küche und klaue dem Opa seinen Krückstock. Und je nachdem entwickelt sich die Geschichte weiter und je nachdem bekommst du ein anderes Passwort. Und in solchen Situationen musst du dann auch mal das Modul wechseln. Das ist natürlich auch was, wo ich mir denke, das ist spannend. Ja, das kann man heute auch durchsetzen. Das hätte sich früher halt nicht verkauft.
Naja, aber ich sag mal so, diese Art von Spiel spricht ja auch ein gewisses Klientel an Buchlesern an. Ja, es gibt ja nach wie vor auch so Bücher, bei denen ja dieses, ich glaube aus den 80er Jahren ist das, ich habe selber sowas nie gelesen, ist, wo du tatsächlich quasi in irgendeinen Teil des Buches springst, weil du gewisse Entscheidungen getroffen hast innerhalb dieses Buches. Mir fällt jetzt gerade dieses Wort nicht ein, wie diese Art von Büchern heißen.
Spielbuch?
Spielbuch,
das liegt nahe. Der Hexer vom Flammenden Berg beispielsweise.
Mhm. Ja, und ich denke mal, dass es für genau diese Leser durchaus eine sexy Variante eines Gameboy-Videospiels. Ich zähle jetzt mal den Krämer auch dazu, so wie ich diesen Artikel von ihm gelesen habe. Und er Für ihn fühlte sich das ganz natürlich an. Er hat ja auch geschrieben, dass er eine ROM-Datei hatte, oder zwei ROM-Dateien, mit denen er shuffeln konnte im Emulator. Es hat ihm aber nicht so viel Spaß gemacht. Es hat sich für ihn nicht so natürlich angefühlt, wie wenn er den Gameboy ausgeschalten hat, Modul raus, anderes Modul hinein, Code eingeben und dort wieder weiterzumachen. Und ja, es ist wahrscheinlich eher so ein Nischendasein, aber ich finde es auf eine gewisse Art und Weise doch faszinierend. Und ja, ich denke, wie schon gesagt, also genau diese Leute soll das auch ansprechen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Neo-Gameboy-Spieler damit wahrscheinlich eher weniger was anfangen können.
Klar, also ich denke schon auch, dass es für Fans natürlich und für die Jungs und Mädels, die heute noch Gameboy spielen, so wie uns, ist das schon was Ansprechendes. Aber aus der Perspektive damals ist das halt einfach was gewesen. Ein Spiel, zwei Module, das hätte kein Publisher gemacht. Und natürlich Spielbuch wahrscheinlich eh auch nicht. Aber natürlich schön im Hier und jetzt können wir zu viert am C64 ein Spiel gleichzeitig spielen und können wir ein Gameboy-Spiel auf zwei Modulen genießen.
Ja. Wobei ich auch dazu erwähnen muss, ich meine, das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, also zwei Module kosten entsprechend, wobei ich jetzt mal sage, 69 Euro sind durchaus gerechtfertigt. Wenn ich mir doch die Screenshots ansehe, da haben wir auch einen wunderbaren Screenshot vom Pier mit einem Piraten dort. Also ich finde, für Gameboy-Verhältnisse schaut das tatsächlich fein aus, ja. Also
ja, gefällt mir. Klar. Dann haben wir einen Bericht vom Thomas Bilke über Sword of Vermilion für das Mega Drive. Der hatte ja dann wahrscheinlich als Gastautor Kontakt mit dir, Daniel.
Richtig, hat er auch gehabt und wir sind da auch den klassischen Ablauf eingegangen. Das heißt, er meldete sich, weil er hat ja zum ersten Mal für uns hier geschrieben mit, er hat Interesse, was für uns zu machen. Ich versuche immer herauszufinden, wo die Stärken unserer potenziellen Gastredakteure sind. Also jetzt nicht nur, ob er inhaltlich etwas zusammenbekommt, sondern was seine Interessen sind und wo wir tatsächlich vielleicht auch was für ihn haben, wo er eben oder wo er auch sagt, gut, das kann ich euch liefern, das möchte ich euch liefern, hattet ihr das schon mal, habt ihr Interesse daran? Und da sind wir tatsächlich auf Vermilion als kleinsten gemeinsamen Nenner gekommen.
Wie ist denn das jetzt, Daniel, wenn jetzt einer von unseren Zuhörern sich denkt, ach ja, so ein Gastartikel für die Return über ein Spiel, das mir lieb und teuer ist, da hätte ich auch mal Bock zu. Welchen Weg müsste man denn dann wählen, Daniel, um an dich ranzukommen?
Also ich bin da relativ offen, man findet mich ja im Internet sehr gerne. Also ich habe zum Beispiel einen Facebook-Account oder einen Insta-Account, wenn ihr das so machen möchtet. Offiziell funktioniert das Ganze, wir haben eher eine Kontakt-E-Mail-Adresse auf unserer Internetpräsenz, return-magazin.de. Ja. Dort einfach einmal ganz ungeniert hinschreiben, vielleicht auch mit einer kleinen Leseprobe und eben mit, was euch so interessiert, was so eure liebste Hardware ist, eventuell Lieblingsgenre, ja, und so weiter und so fort. Und das wird dann an mich weitergeleitet und ja, dann melde ich mich bei euch und das ist dann ein ziemlich lockerer Kontakt. Dann kann man mal rausschauen, ob es was wird oder ob es nicht wird. Es ist ja nicht jeder, der jetzt Videospiele spielt, dazu prädestiniert, dass er auch dann auch im Endeffekt irgendwelche Artikel drüber schreiben kann, ja. Das heißt, du kannst ein großes Wissen haben und dann hast du das Problem, das einfach zu vermitteln. Oder aber du bist ein wunderbarer Schreiber, aber bringst den Inhalt nicht so ganz rüber. Aber da sage ich jetzt mal so, da kann man Stärken forcieren und da unterstütze ich dann auch die Gast. Vielleicht ganz sicher sogar was Gutes dabei rauskommt. Das heißt, es soll jetzt nicht so klingen, als ob ich Leuten irgendwelche Absagen oder ähnliches regelmäßig um die Ohren werfe, aber ja, wie schon gesagt, muss man finden, ob das wirklich
es muss halt passen.
Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn, ja.
Genau, aber wie gesagt, wenn ihr mit dem Daniel in Kontakt treten wollt, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, schaut einfach mal auf der Homepage der Return vorbei, da gibt es auf jeden Fall die Gelegenheit, dass man einfach mal guckt, ob es passt für alle Seiten und dann ob da eine Möglichkeit da ist. Dann kommt das durchgesäppt XL dieser Ausgabe. Das heißt, Spiele für die Katz, Spiele mit, wer hätte es gedacht, Katzen. Daniel, jetzt mal ohne in diesen Artikel reinzugucken, was für Katzenspiele hast denn du in deiner Karriere so gespielt?
Ja, das Arge ist, wie ich jetzt das erste Mal den Artikel gelesen habe, dachte ich mir, okay, gut, es wird bestimmt diese oder ähnliche Fragen kommen. Und ich bin das jetzt mal im Kopf durchgegangen. Also von den klassischen Spielen, ich nehme jetzt mal Nintendogs oder Nintendo Cats raus, ja. Aber was ich tatsächlich gespielt habe, war, also mir fiel da nur dieses eine Garfield-Spiel ein, das ich am Amiga gespielt habe, über das ich in einem anderen Durchgezept XL vor 5, 6 Jahren einmal berichtet habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der vollständige Titel davon war, wo du ein bisschen Skifahrst und in einer Schokoladen-Weihnachtsmann-Werkstatt unterwegs warst und am Schluss dann Eislaufen warst, ja. Also an das kann ich mich erinnern, aber ansonsten, ich meine, ich kenne jetzt zum Beispiel auch Heathcliff, der mit Garfield hier verglichen wird. Mhm. Mir sagen auch...
Ist er sogar älter als Garfield?
Ja, wie alt werden eigentlich solche Katzen? Sind die beiden nicht schon tot? Keine Ahnung. Na, also Thundercats sagen wir natürlich was, Felix the Cat, aber ich wusste gar nicht, dass es da tatsächlich Spiele gibt. Und es ist auch so, wenn ich jetzt so drüber schaue, dass einiges dann tatsächlich eher so Richtung Japan-mäßig geht, was mir jetzt nicht überrascht. Mhm. Und entsprechend, ja, finde ich es schade, dass eben diese Titel da alle an mir vorbei oder vorübergegangen sind, ja. Also sehen manche interessant aus und Demia Yap hat das auch ziemlich nett umschrieben. Aber für mich ist es tatsächlich Neuland. Und das, obwohl ich eigentlich mehr so der Katzenmensch bin.
Oh, okay, ich ja gar nicht. Also ich freue mich dann eher auf die Hundespiele.
Die kommen dann von dir, oder wie?
Ja, keine Ahnung, aber wenn man Katzenspiele macht, muss man auch Hundespiele machen, finde ich schon.
Ja, wobei, fallen dir eigentlich irgendwelche Hundespiele an? Ich denke da jetzt gerade mal nur an dieses verkorkste Beethoven-Lizenzzeug Anfang der 90er.
Das ist eins, das rein muss auf jeden Fall. Nintendogs natürlich fällt mir dann spontan noch ein. Dann vielleicht Secret of Evermore könnte man mit reinbringen.
Stimmt,
mit dem Begleiter als Hund. Und dann vielleicht auch Soleil für das Mega Drive, wo man auch tierische Begleiter hatte. Und der erste war ein Hund. Da würde mir vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, länger vielleicht ein bisschen was noch einfallen. Aber ich glaube, Snoopy natürlich, Snoopy.
Ah,
und damit lassen wir es jetzt mal gut sein.
Da gleich eben so mal als Aufforderung an unsere Hörer, Leser, das wäre doch die Gelegenheit, einen Daniel Zandt zu kontaktieren mit Hallo, ich kann euch da mit Informationen beliefern. Und dann hätten wir auch schon die Möglichkeit, gemeinsame Sache zu machen.
Mir sticht jetzt hier gerade noch was ins Auge, bevor ich diesen Katzenartikel abschreibe. Katzen im Weltall, da haben wir einen kleinen Verweis auf Wing Commander und die Kilrathi. Und hier steht der Ursprung des Namens Kilrathi. Ein Gerücht besagt, dass es sich bei dem Namen Kilrathi um eine Kombination aus den Wörtern Kill und Rat, also Töte und Ratte, handelt. Ich dachte immer, das kommt von Wrath, also vom Zorn.
Und ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht.
Weiß nicht so. Naja, lassen wir mal so stehen.
Oder vielleicht ist mein Englisch dafür zu rudimentär, als ich es je verstanden hätte.
Ja, der Jo Hesse hat uns wieder ein Tagebuch geschrieben, diesmal über Firepower für den Amiga. Mhm. Ich mag den Jo, ich mag seine Rubrik, lese ich immer sehr gerne, ist auch immer stark bebildert. Also da auch immer das Layout ein echtes Highlight. Also das ist auch immer ein Teil des Hefts, wo ich weiß, der kommt auf jeden Fall, da freue ich mich auch immer drauf.
Nicht nur du, also ich
Und der Jo hat ja hier ein neues Titelbild, also ein neues Profilbild.
Das stimmt, ja. Wer das auch immer gezeichnet hat.
Ich glaube, das ist AI geschaffen. Hat er, glaube ich, mal gepostet, irgendwie auf Twitter oder so. Jo, wenn ich falsch liege, schelte mich gerne online.
Ja.
Dann, ja, hier Ersatz für den SID, also für den Musikchip im Endeffekt des C64. Hm. Das ist so ein bisschen die Problematik. Oh, die alten Computer machen das, was alle alten Sachen machen. Sie werden immer älter. Sehe ich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke. Und gibt es denn da Möglichkeiten, diesen Chip auszutauschen? Das sind, glaube ich, wir haben hier drei Chips, drei Alternativen im Angebot, die ein bisschen miteinander verglichen werden. Und das ist halt für Technikinteressierte auch wieder spannend, wenn man wirklich an seinem C64 rumschraubt zu Hause. Und ich weiß, das machen einige unserer Leser. Ich bin ja da leider mit zwei linken Händen, möchte jetzt nicht sagen gesegnet, aber belegt. Und ich habe auch schon mindestens einen GameCube in meiner Karriere mit Lötarbeiten zerstört. Deswegen an den C64 weiß ich nicht, ob ich mich selbst trauen würde. Aber ja, auch hier gibt es Mittel und Möglichkeiten heutzutage, da wirklich noch nachzuhelfen, wenn was kaputt geht. Und das ist toll.
Ja, na, ich finde auch, der Andreas Zahl, der diesen Artikel geschrieben hat, schreibt auch eben sehr schön quasi, wie, was ist, wenn eben mein Sitosound-Chip kaputt geht? Und wie du auch erwähnt hast, sie werden alt, sie können auch kaputt gehen und so. Und ich denke, das ist einmal wichtig, dass man auch darüber mal ein bisschen was schreibt, ja. Weil im Endeffekt im Internet findest du auch genug Anleitungen, aber auch schon selber erlebt, dass ich dann versuche, diese Anleitung wieder zu finden, weil ich Idiot ja natürlich keinen Bookmark gesetzt habe auf diese Seite, wo das oben ist. Ja. Und dann kannst du quasi wieder von null beginnen mit der Recherche bei gewissen Themen. Also mir gefällt's, auch wenn ich es jetzt selber praktisch nicht brauche, weil ich, also ich bin tatsächlich gesegnet mit zwei linken Händen, ja. Nein, aber also ich bin froh, wenn das Zeug tatsächlich funktioniert und ich nicht irgendwo an irgendwas herumlöten muss und so weiter. Und wenn, dann bin ich auch froh, wenn ich jemanden kenne, der damit schon Erfahrung hat und vielleicht auch mehr als zwei linke Hände, so drei linke Hände oder so.
Flinke Hände und Füße sind dann Thema des nächsten Artikels. Das ist dann wirklich die Titelgeschichte zu Street Fighter 2. Und ich habe da ein bisschen was über die Geschichte, ein bisschen die Herleitung geschrieben. Wo kommt Street Fighter her? Wie ist es entstanden? Wer hat es gemacht? Was sind so die Besonderheiten über die Charaktere, über die Stages, die filmische Nähe zu den Charles Bronson Filmen. Also es gab einen Charles Bronson Film namens Hard Times von 1975. Da haben sich ein paar Stages in Street Fighter 2, sagen wir mal, leichte Inspiration zugeholt. Da kann man hier Vergleichsbilder sehen im Heft. Und das ist gerade sowas, was ein echtes Highlight ist. Ich meine, hier bei den Nerdwelten verwenden wir für die Podcasts auch Kapitelmarker und Bilder, dass man sich da auch einen visuellen Eindruck vermitteln kann, aber das ist halt nochmal was anderes, wenn du das hier wirklich im Heft drin hast. Und was mir auch Spaß gemacht hat, man hat natürlich, wenn man über Street Fighter spricht und dann über die ganze Flut an Prügelspielen spricht, die dann daraus entstanden ist, so hatte ich auch mal Gelegenheit, einen kleinen Absatz über Street Fighter 2 zu schreiben. Was für ein Spiel.
Ja, Street Fighter, ja. Nein, also ich muss sagen, das ist wirklich, ohne jetzt Arsch kriechen zu wollen, ein wunderbarer Artikel geworden. Also man merkt halt einfach wirklich die Hingebung deinerseits und dass du dir da echt Mühe gegeben hast. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch an, aber das liegt dir einfach. Also ich habe den Artikel tatsächlich gut verschlungen und das, obwohl ich mit Street Fighter 2 selber nie was anfangen habe können. Also dieses ganze Halbkreis, Viertelkreis, Ganzkreis, Doppelkreis, Gedrehe mit Joystick oder am Joypad oder irgendwas, ist mir nie gelegen. Ich war tatsächlich eher aus dem anderen Lager. Ich glaube, einige wissen das bereits, ja.
Hinter Block.
Richtig, ja. Wahrscheinlich, weil es einfacher zu spielen war. Nein, ich war nie so der Kampfspiel-Spezialist. Dass ich tatsächlich Mortal Kombat bevorzugt habe, wobei es mittlerweile schlecht gealtert ist, gebe ich auch durchaus zu. kann man eigentlich schon ein paar Returns davor lesen? Ich habe für den ersten und für den zweiten Teil Crossover-Artikel geschrieben. Und ich verspreche euch, liebe Hörer und Leser, dritter Teil kommt noch.
Das kann man sehen, ob das ein Versprechen oder eine Drohung war. Nee, aber gerade den Mortal Kombat, den habe ich heute nochmal rausgezogen, als aus Gründen. Ne? Ich muss ja auch mal ein bisschen Recherche betreiben, habe ich heute nochmal gelesen.
Also nein, es ist irgendwie Mortal Kombat jetzt zu spielen, vor allem die Heimversionen, ich rede jetzt nicht mal mehr von Hassliebe, das ist tatsächlich so die Freude, dass ich darüber schreiben darf, aber verdammt, ich verfluche es jedes Mal, ja. Also ich denke, da über Street Fighter 2 zu schreiben, wenn natürlich Kampfspiele einem liegen, ist wahrscheinlich die freudigere Variante.
Auf jeden Fall. Das brauchen wir gar nicht drüber reden. ein richtiges großes Highlight sind dann aber die nächsten 10 Seiten. Sind 10 Seiten, glaube ich.
Wenn ich glaube, es sind sogar 14 Seiten. 64 bis 77. Wobei, es ist eine halbe Seite Werbung auch dazwischen. Also,
halbe Seite Werbung. Christian Schiller über Mule. Der Christian Schiller ist ja ein großer Mule-Experte. Und das hat wirklich Hand und Fuß. Also wenn man an Mule oder an der Geschichte, und Mule ist ein geschichtsträchtiges Spiel, interessiert ist, das ist wirklich was, was ich euch ans Herz lesen kann. Und hier muss man wirklich sagen, was man da vielleicht ein wenig verpasst hat, aufs Cover zu packen, ist, dass hier ja auch Exklusivinterviews mit drin sind. Mit den Machern, mit Alan Watson, mit Bill Bunton, mit Jim Rushing und mit den Kindern von Danny Bunton. Also, ne? Das ist ja auch was, wenn wir die Redaktionssitzungen für dieses Heft nochmal Revue passieren lassen und dann die Artikel durchgehen und dann viele Artikel wechseln dann langsam von sind im Schreiben, sind im Lektorat, sind im Layout, und dieser Mule-Artikel, der hat gedauert und gedauert, und na Christian, wie schaut's aus? Ja, ich bin dran, und ja, das Interview kommt noch, aber das ist halt, das hat gedauert natürlich, aber wenn man das liest, das ist halt einfach geil. Also das ist, glaube ich, so das Magnum Opus vom Christian Schiller. Da hat er sich wirklich verausgabt, ausgelebt drin. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich ganz großes Kino, ja, aus meiner Warte.
Dem ist auch nichts hinzuzufügen, meiner Meinung nach. Ich meine, auch wenn unsere Artikel tatsächlich mit viel Herzblut geschrieben sind, aber das ist echt so in dieser Ausgabe mehr als nur der Top of the Mountain, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich selber bin mit Mule nicht groß geworden, ist jetzt auch nicht unbedingt auch mein Genre. Also, und ich fühle mich auch vielleicht ein bisschen zu jung dafür, ganz ehrlich. Ich tue das endlich einmal etwas, wo ich behaupten kann, in der Ritual zu jung gewesen zu sein. Aber trotz alledem, also die Interviews sind interessant und hat tatsächlich auch so mein Interesse geweckt selber. Ich glaube nicht, dass ich sie spielen werde. Aber es wird so meine Huldigung in jegliche Richtung und vor allem unbedingt auf lange Sicht, was für Nachbeben Mule hinterlassen hat, eben auch auf heutige Spiele oder so. Ich denke halt zum Beispiel so heutig, WoW oder ähnliches, wird sich da auch so ein bisschen Anleihen davon genommen haben oder so, ja. Keine Ahnung. Also ich denke mal vor 40 Jahren ist es rausgekommen, ne? Für 1983. Yeah. Wirtschaftssimulation und Strategiespiel so zu verwursten, also ja, brauchen wir nicht drüber reden, Chapeau. Ne?
Also wie gesagt, tolle Artikel. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Artikel unglaublich abstinken dagegen, aber es ist halt einfach immer so, dass da jeder so sein persönliches Highlight hat, und für mich ist das einfach hier dieser Mule-Artikel. Ich denke, das kann man so stehen lassen.
Da bringst du mich gerade auf eine wunderbare Idee. Kannst du dich an die Szene bei den Simpsons erinnern, wo der Martin Prince, glaube ich, war das, irgendwas super Tolles präsentiert hat und die Miss Krabappel...
Die Genoden. Meine Genoden sollen zur Kenntnis genommen werden.
Ja, irgendwas. Und wo die Miss Krabappel dann meinte mit, der Junge, der nach dir dran kommt, kann einem nur leid tun, ne? Und ich glaube, so geht es dann auch den nachfolgenden Artikel.
Oh, ja, das ist eine schöne Überleitung, Daniel. Ja. Erzähl uns was zum nachfolgenden Artikel.
Ja, und zwar geht es da um die Test-Drive-Reihe mit dem Untertitel oder Übertitel Probefahrt gefällig. Den habe ich geschrieben. Tja, wie schon gesagt, der kann nur abstinken, aber ich glaube, das hätte er auch getan ohne den Mule-Artikel davor. Ohne Spaß. Also, tatsächlich ist es so, dass die Test-Drive-Reihe eine der beständigsten ist, wenn man jetzt mal den Namen daherzieht. Der erste Teil ist, siehst du jetzt, muss ich tatsächlich zugeben, ich habe jetzt vergessen, aus welchem Jahr er ist, und das, obwohl ich das alles selber recherchiert habe. 87? Ich wollte jetzt 88 sagen. 87, also auch schon 35, 36 Jahre alt, ja. Und der Name lebt nach wie vor. Es soll ja dieses, nächstes, übernächstes oder in 10 Jahren ja dieser Solar Ground-Titel kommen, der an die letzten zwei Test Drive Unlimited-Titel angelehnt sein wird, die mir beide durchaus Spaß gemacht haben, auf den Inseln Ibiza und Oahu. Soll tatsächlich fortgeführt werden, und eben, es gab ja doch einige, wie soll ich jetzt sagen, Wendungen in der Geschichte des dieser Reihe, wird super tolle Autos, schnelles Fahren. Und was ich tatsächlich wichtig finde, ja, ich glaube, damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat jeder irgendeine Test-Drive-Version gespielt. Also jeder kennt's. Es hat zwar nicht jeder geliebt, aber eher auch allein von, also es gab schon viele Rennspiele zu der Zeit. Aber dieses, quasi, du siehst links unten den Abgrund und rechts von dir quasi so, am Steilmauer. und du sitzt quasi aus der Ego-Perspektive in irgendeiner super tollen Sportkarre. Ich glaube, das hat jeder sofort zuordnen können, auch Leute, die das jetzt eben nicht so oft oder gar nicht gespielt haben, so in der Richtung, das habe ich gesehen. Also mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht, die ersten Teile. Wie schon gesagt, es gab dann tatsächlich ein paar miese Teile, die ich auch zum Teil gespielt habe. Aber im Endeffekt für mich Grund genug, darüber mal zu schreiben. Wobei, wenn wir dann schon reden mit, wie ein Magazin oder ein Artikel wächst, er war ja eigentlich nicht als diese Art von Artikel gedacht, dass ich da jetzt ein bisschen was darüber erzähle, sondern ich wollte eigentlich jeden Teil einzeln in irgendwelchen Kästen beleuchten, eben in so einer durchgezappt Sache, wie es eben die Katzenspiele waren. Aber ich schon, also wenn man dann in einer Redaktionssitzung sitzt, darf man sich dann auch anhören, was die Vorstellungen anderer Leute sind und dann ja, lebt so ein Artikel und wird entsprechend erweitert. Ja, also wie schon gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Da durfte tatsächlich zu jedem Titel ein paar Zeilen erwähnen. Ich hoffe, dass sich das auch für die Leser dann sehr natürlich anfühlt beim Lesen.
Der nächste Artikel. Da habe ich über die Adventures der drei Fragezeichen geschrieben. Und das ist wieder entstanden. Ich habe Ende 2022 mit dem Tom vom spezial gelagerten Sonderpodcast über eines der drei Fragezeichen Adventures aus den frühen 2000ern gesprochen. Und drei Fragezeichen ist eh so ein Thema, was mich ein bisschen verfolgt. Also, ne, wie viele Kassettenkinder der 80er, 90er bestimmt. Bei mir war es aber so, ich habe früher gar keine drei Fragezeichen gehört, weil mir die Cover zu gruselig waren. Ich habe mir da einmal eins ausgeliehen aus der örtlichen Bücherei, habe das gehört und dann, ja, naja, okay. Ich war eher so ein TKKG-Kind. Und dann eines Tages kam meine Frau jetzt vor, keine Ahnung, nicht so langer Zeit nach Hause und hatte eben bei irgendeinem Krabbeltisch so eine Dreierbox, drei Fragezeichen CDs gekauft für unsere Kids. Und ich habe mir gedacht, oh, das war doch so gruselig, oder? Das muss ich erstmal Probe hören. Und daraus ist dann entstanden, dass ich 200 Folgen, drei Fragezeichen in kürzester Zeit nachgehört habe, auch mit meinen Jungs zusammen, und da jetzt wirklich sehr, sehr großer Fan auch von bin, vor allem von den Hörspielen. Und ich dachte mir, viele unserer Leser bei der Return, denen geht es ja bestimmt auch so, dass das Kassettenkinder früher waren, die vielleicht aber auch damals schon im Gegensatz zu mir Berührung oder mehr Berührung zu den drei Fragezeichen hatten und die vielleicht auch Freude dran haben, wenn sie in der Return was über die drei Fragezeichen lesen können. Und deswegen habe ich diese Gelegenheit genutzt, erst ein bisschen was über die Geschichte der drei Fragezeichen zu schreiben, also über die Romane, über die Hörspiele, kleines bisschen was über die Filme und dann diese frühen Adventures, die es für den PC gab. Die, da muss man ehrlich sein, und es steht im Text auch drin, die für den Adventure-Experten keine große Herausforderung sind. Das sind Kinderspiele und dafür sind sie vielleicht teilweise auch ein bisschen zu knifflig. Also so der Überhammer an Spielen sind sie nicht. Aber es sind trotzdem interessante Spiele, die für Fans der drei Fragezeichen interessant sind und die damit auch einen guten Rahmen bieten, mal über die drei Fragezeichen zu sprechen.
Ja, na, ich finde deinen Ansatz wunderbar oder die Motivation dahinter, diesen Artikel zu schreiben. Ich selber seh mich weniger als Hörkassettenkind, also ich habe tatsächlich wenig gehört. Und die drei Fragezeichen, das war tatsächlich etwas, was bei mir vorbeigegangen ist. Ich habe die drei Fragezeichen erst durch meine Kinder, die jetzt 14 und 9 sind, kennengelernt. Die haben die Bücher gelesen. Und da habe ich zeitweise auch tatsächlich mit dem jüngeren Sohnemann vor 2 Jahren mitgelesen und die auch so kennengelernt. Also ich finde das tatsächlich sympathisch und eben schade, dass ich mich dafür nie so richtig begeistern konnte. Jetzt als Erwachsener, also ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, als ob ich da jetzt 200 Episoden mir anhören müsste. Aber ja, ich denke mal eben.
Die ersten 30 solltest du hören.
Okay, ich beginne mal mit einer halben. Wie schon gesagt, also ich finde das wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, wie die Hörspiele selber waren, aber beim Lesen selber, wie halt Kinder beim Lesen auf gewisse Fährten gelockt werden, sich Gedanken darüber machen und auch vielleicht so ein bisschen abseits der ganz, ganz bunten Welt zum Lesen beginnen und sich eben auch mit solchen Themen auseinandersetzen, so ja, Detektei und keine Ahnung, und sich halt Gedanken machen, wer war es denn und sowas. Also ich finde das wunderbar.
Genau, und wie gesagt, ich fand auch, das war eine schöne Gelegenheit, das mal ein bisschen einzubinden. Allzu lange soll diese Folge heute ja jetzt auch nicht dauern. Ich glaube, einen Artikel heben wir jetzt mal noch empor ein bisschen, bevor wir die Hörer dann auch entlassen. Und zwar haben wir hier noch einen Hintergrund über Basic. Mhm. Und zwar ist das eine Kolumne, die hat der Stefan Höltgen geschrieben. Und das sind die 10 Gebote von Basic.
Tatsächlich ist es so, dass jeder, der so ein bisschen mit Programmiersprachen zu tun hatte, wahrscheinlich den Artikel verschlingen wird. Ich selber freue mich tatsächlich immer, wenn der Stefan Höltgen uns mit Text beliefert. Da hat er tatsächlich schon, ich glaube, 2 Kolumnen was, also zumindest zu meiner Zeit, seit ich bei der Return bin, 2 Kolumnen, die mir jedes Mal Spaß beim Lesen gemacht haben, die mich auch manchmal mit Rätseln hinterlassen haben, wo ich jetzt einmal sage, das ist tatsächlich ein anderer Ansatz und bereichert und erweitert die Return in einem gewissen Spektrum. Und wie schon gesagt, also ich selber habe ja auch ein bisschen mit Basic zu tun gehabt, beziehungsweise jeder, der eben auch vielleicht mal einen C64 mal ein bisschen zu manipulieren versuchte oder ähnliches, wird damit in Kontakt gekommen sein. Und ich selber als jemand, der tatsächlich auch mit IT beruflich zu tun hat, ich mag diesen Artikel wirklich sehr. Also, also ich habe mich da echt sehr gefreut, das hier lesen zu dürfen. Und vor allem, ich durfte es ja eben als Gastredakteursbetreuer vorab lesen. Das heißt, schon weit vor dem Druck und auch schon bevor alle anderen in der Redaktion, vor allem vor unseren Lektoren, durfte ich den lesen und wie schon gesagt, ich habe da erst nicht viel Spaß daran gehabt und hatte auch jetzt wieder Spaß, das auch mit einem Layout rundherum lesen zu dürfen. Also ich freue mich, wenn der Stefan Höltgen und beziehungsweise nicht nur wenn, er tut es ja, dass der Stefan Höltgen uns da auch mit ja, weiteren Informationen die nächsten Ausgaben füttern wird.
Ich finde es spannend, dass die Return so breite Texte hat. Das ist, glaube ich, auch was ich in der letzten durchgeblättert der Return schon gesagt habe. Dadurch komme ich auch immer mal wieder dazu, Artikel zu lesen, die ich sonst, wenn ich, keine Ahnung, auf Webseiten browsen würde, dann guckst du immer deine 3, 4, 5, 6, 28 Seiten an und liest dann im Endeffekt eh nur immer die gleichen Dinge, die dich interessieren. Und wenn du so ein Heft in der Hand hast, dann liest du vielleicht doch auch mal einen Artikel, zumindest quer, den du sonst nicht anrühren würdest online. Richtig. Und bleibst dann vielleicht auch ein bisschen hängen. So ging es mir mit diesem Artikel tatsächlich. Ich habe am Anfang gedacht, oh mein Gott, 10 Gebote, Basic, 4 Seiten, nee. Und dann fängst du an zu lesen und denkst, oh ja, ja, okay, ja. Und dann am Ende denkst du, ja gut, dass ich es gelesen habe.
Mhm. Wobei die Frage ist, hast du eigentlich davor schon einen Bezug zu Basic, Programmierung oder ähnliches gehabt?
Naja, wenn du mit Basic-Programmierung meinst, Listings abtippen, dann ja. Aber ansonsten ist es mit meinen Programmierkenntnissen tatsächlich nicht weit her. Ich habe zwar auch mal in der Uni damals ein Semester Informatik gemacht, aber das war C++ und das war nicht so erfolgreich.
Aber gut, ich sage mal so, das Verständnis war ja scheinbar da für diesen Artikel und dürfte auch so ein bisschen dein Wissensspektrum erweitert und befüllt haben.
Auf jeden Fall. Ja, und damit, glaube ich, sind wir jetzt durch die Ausgabe 53 der Return einmal grob drüber geflogen. Wir haben jetzt nicht hundertprozentig jeden Artikel ausschmückend behandelt und ein paar Themen mehr sind natürlich auch noch drin. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht habt ihr jetzt Interesse bekommen, vielleicht habt ihr schon mitgeblättert, vielleicht wollt ihr das jetzt aber auch noch nachholen. Die Return bekommt ihr online auf www.return-magazin.de. Entweder im Einzelheft oder in der Abo-Bestellung. Und ja, Daniel, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du die Zeit und die Muße gefunden hast, mit mir dieses Heft durchzublättern. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ich danke auch nochmal, dass ich dabei sein durfte und hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir das gemeinsam durchblättern.
Nee, ich denke, da ist Potenzial da, dass wir das wiederholen.
Wunderbar.
Alles klar. Dann sage ich vielen lieben Dank und den Zuhörern und Zuhörerinnen, danke nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
Tschüss.